Ton und Töpfer. Auf uns persönlich bezogen, auf uns als Gemeinde bezogen, als Menschen, als Gebäude. Bleiben wir mal einen Moment in diesem Bild, bevor ich zum Predigttext komme. Wie möchte Gott uns denn so gestalten oder vielleicht ja auch umgestalten, dass wir ihm gefallen? Als Einzelne, als Gemeinde, als Haus und Gelände. Damit wir so sind, wie er sich das vorstellt. Der Apostel Paulus greift dieses Bild zwar nicht auf, aber er geht sehr detailliert, wie ich finde, darauf ein. Er kommt aber aus einer anderen Blickwinkel, bildhaften Situation. Er kommt aus Politik und Wirtschaft. Aber die Frage bleibt im Raum, wir werden es sehen. Er schreibt in unserem Perikopen-Predigtext für heute im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, in den Versen 1 bis 8. Ich lese wie so oft nach der Hoffnung für alle. Um eins möchte ich euch noch bitten, liebe Schwestern und Brüder. Wir haben euch bereits gesagt, wie ihr leben sollt, damit Gott Freude an euch hat. Wir wissen auch, dass ihr unseren Anweisungen folgt. Doch nun bitten wir euch eindringlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus, gebt euch mit dem Erreichten nicht zufrieden, sondern macht noch mehr Fortschritte. Ihr kennt ja die Gebote, die wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Deshalb soll niemand unerlaubte sexuelle Beziehungen eingehen. Jeder soll mit seiner Ehefrau so zusammenleben, wie es Gott gefällt und auf sie Rücksicht nehmen. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Und keiner von euch darf seinen Mitmenschen betrügen oder auf irgendeine Weise übervorteilen, denn wir haben es euch bereits mit allem Nachdruck gesagt, wer so etwas tut, wird in Gott einen unbestechlichen Richter finden. Gott hat uns nicht zu einem ausschweifenden Leben berufen, sondern wir sollen ihn mit unserem Leben ehren. Wer sich darüber hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen. Er verachtet Gott, dessen Heiliger Geist in euch wohnt. Leistungsgier, Sexgier, Besitzgier, die Kultur des Begehrens, die Kultur der Gier, davon sollen sich Christen fernhalten. Davon soll sich eine christliche Kultur unterscheiden, ja geradezu abheben. Schreibt Paulus. Das schreibt er vor 2000 Jahren inmitten der Hochblüte des römischen Weltreichs. Seit 1990 haben wir im Osten das fürchterlich gescheiterte Experiment einer sozialistischen Kultur verschwinden sehen. Einer Kultur- und Wirtschaftsordnung, die zumindest in der Theorie sozialistisch, das heißt wörtlich genossenschaftlich, den Mitmenschen als Bundesgenossen, als Genossen im Genießen im selben Bund verstanden hat. Und die Wurzeln dieses sozialistischen Denkens sind übrigens jüdische und christliche. Dieses Experiment ist sinnfältig gescheitert, da ihr wirtschaftliches Funktionieren weder durch Unmenschlichkeit noch durch Staatsterror zu bewerkstelligen war. Jetzt, zur Zeit, erleben wir ein weltweites Experiment. Das gesellschaftliche Experiment des Westens, inzwischen globalisiert. Das letzte Gebot der 10 Gebote, du darfst nicht begehren, wird total umgedreht. Du sollst alles begehren. Für die alte Nomaden- und Wandergesellschaft des Alten und zum Teil auch noch Neuen Testaments, die stets eine Wirtschaft des Mangels war, kein Wasser, zu wenig Getreide, zu wenig Geld. War solches Begehren sozialer Sprengstoff, die jede Gesellschaft und jede Familie, jede Sippe sofort zersprengt hätte, wenn die Menschen damals unter heutigen Bedingungen im Kopf gedacht und gehandelt hätten. Die Neuzeit, die das Begehren auf ihr Panier geschrieben hat, durch Werbung, Mode, Film, sind doch umgeben davon, dass Begehren in ist. Diese Gierzeit musste also etwas erfinden, damit daraus kein sozialer Sprengstoff mehr werden kann. Und das möglichst weltweit. Wie macht man das? Man muss den Mangel an dem begehrten Gut beseitigen. Wie macht man das? Indem man eine totale Mobilmachung der Produktion entfesselt, einen gigantischen Überfluss von Waren erzeugt, um die entfesselte Eifersuchts- und Neidkultur zu überwinden. Das Experiment, das historisch einmalige Experiment, dass sich Massengier und Massenangebot die Waage hält. Moderne Gesellschaften, ich war ganz fasziniert von den Referenten unserer Pastorenschaftsstudientagung vor 2 Wochen, werden so von nicht wenigen Theologen als Eifersuchtsreaktoren und Neidkraftwerke bezeichnet. Denkt mal über diese Begriffe nach. Eifersuchtsreaktoren und Neidkraftwerke. Das kann man nur überwinden, wenn mehr da ist für alle, als gebraucht wird. Das Problem ist nur, wer sind alle? Was soll da der 2000 Jahre alte Einspruch des Apostels Paulus? Leistungsgier, Sexgier und Habgier seien von Christen zu meiden. Will er uns also, wie am Ende der Zeit der alten Kirchenväter, in die Klöster schicken, wo Habgier und alle Körperlichkeit zur Seite gestellt werden? Ich glaube, nein. Der Apostel mit seinem Einspruch bleibt über seine Zeit hinaus, bis in unsere heutige Zeit, ich behaupte, bis Christus wiederkommt, sehr aktuell. Warum? Weil der Mensch derselbe bleibt. Technischer Fortschritt hin und her. Weil die Hintergrundbedingungen dieser Welt dieselben bleiben. Ein rein privates Genießen, wie uns die Medien vormachen wollen, ist schon deshalb unmöglich, weil im Gieren und Neiden der Appetit immer schneller wächst als das Angebot. Jede Befriedigung, je öfter wir sie erleben, kühlt immer schneller ab und weckt neuen Heißhunger. Wenn ich abends spät von irgendeiner Sitzung aus Kassel nach Hause komme und habe am Tag zu wenig gegessen, ja, dann fahre auch ich an der Autobahn schon mal zum großen M oder zum großen B oder wo auch immer. Kennt ihr dieses Gefühl, ihr seid 20 Minuten wieder im Auto und jetzt habt ihr erst richtig Hunger? So funktioniert unsere Gesellschaft. Und unsere Wirtschaft. Ein Referent auf der Studientagung hat es mal zum Ausdruck gebracht. Er sagte, unsere Marktwirtschaft, die auch seiner Meinung nach zugegebenermaßen das Beste ist, was man sich im Moment vorstellen kann, funktioniere wie ein Fahrrad. Ein Fahrrad muss fahren. Versucht mal stehen zu bleiben, ohne umzukippen. Und selbst ein Wirtschaftsminister, dessen Partei ja ein großes S für sozial oder sozialistisch in sich trägt, muss gestern betonen, dass wir tatsächlich noch ein leicht gesteigertes Wachstum haben gegenüber dem, was angenommen ist, um den Nachsatz abzumildern, dass er für nächstes Jahr aber weniger Wachstum erwartet. Wer hat das eigentlich in unsere Köpfe gepflanzt, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich und bitteschön auch gemeindlich, dass wir immer wachsen müssen? Wer hat das eigentlich erfunden? Dass Menschen zu Jesus finden, ist eine ganz andere Blickwinkelfrage. Ergebnis? Im satten Westen sind die Menschen, Inge, ich hoffe, du widersprichst mir nicht, unglücklicher, frustrierter zum Teil, depressiver, brauchen viel mehr Therapeuten als anderswo. Aber durch unsere globale Vernetzung haben wir es geschafft, unsere Eifersuchtsreaktoren und Neidgeschichten global auszuweiten, und dadurch haben wir eine Völkerwanderung nie gewesenen Maßes ausgelöst. Nicht nur durch Kriegsgebiete bedingt, sondern auch dadurch, dass Begehrlichkeiten geweckt worden sind. Jetzt sind sie alle auf dem Weg. Müssen eigentlich alle Menschen unsere Fehler wiederholen? Man täusche sich nicht. Unsere Wohlstandsgesellschaft, ja, ich brauche nur an mir runterzusehen, ich sehe meine Fußspitzen noch so gerade eben, profitiere auch davon. Unsere Wohlstandsgesellschaft hat Opfer. Denn sie macht in dieser wahren Welt wirklich alles zur Ware. Unsere Kinder, unsere Körper, ja, ich bleibe bei Paulus, auch unsere Sexualität, unsere Seele, unsere Partner, unsere Beziehungen. Unsere gesellschaftlich führenden Kräfte aber fordern Flexibilität, Steigerung der Produktivität, denn das Fahrrad muss ja fahren. Zum Beispiel Vermehrung der Kaufzeiten. Ein altes Thema, aber es wird immer mehr. In den Abend hinein, in den Feierabend, in den Sonnabend. Die Feiertage stören beim Entfesseln des Kaufen und Verkaufen Wollens. Und es stört auch unser Sonntag. Bald wird es nicht mehr nur eine Handvoll verkaufsoffene Sonntage geben, sondern gesetzlich werden immer mehr möglich, und in Tourismusgebieten sind längst alle Sonntage in der Saison offen. Und ich, Depp, komm am Wochenende im Urlaubsland an und hab nichts Besseres zu tun, als am Sonntag um 22 Uhr noch einen Liter Milch zu kaufen, statt damit bis Montag um 9 Uhr zu warten. Ich könnte mich ärgern über mich selber. Ich möchte, dass mir das nicht nochmal passiert. Nicht wegen dieses Liter Milchs, sondern wegen meiner Denke, die dahinter stand und der ich auf den Leim gegangen bin. Das wird so weitergehen. Und bald redet niemand mehr von Familienfreundlichkeit der Arbeitsbedingungen, von Verkäufern, Dienstleistungen. Schließlich stehen wir im globalen Wettbewerb. Da haben wir es. Allgegenwärtiges Angebot, allgegenwärtiges Gieren, Begehren und Kaufen können, jeden Tag, zu jeder Tages- und Nachtzeit und dann und danach. Also wenn ich Töpfer wäre, ich wüsste, was ich machte. Ist es verwunderlich, dass seit vielen Jahren etwas Altes, Uraltes, Antikes wieder Hochkonjunktur erlebt? Aber es wird als neuer Trend verkauft. Immer mehr Menschen entdecken, aus dieser toten Konsumwelt herauszukommen, dazu brauche ich wieder, ja, geradezu klösterliche Werte. Stille Zeiten, Enthaltsamkeit, Pilgerwege. Buddhistisch oder christlich, ganz egal, Hauptsache entschleunigen. Und hoppla, hatten wir uns nicht auch so ein Jahresthema gesetzt? Mit Gott zur Ruhe kommen und Kraft tanken. Selbst unser Bürgermeister Husmann erzählt im Grußwort bei der katholischen Jubiläumsfeier, dass er wenigstens ein Stück des Jakobsweges im Sommer gegangen sei und wie gut ihm das getan habe. Warum boomen solche Dinge? Ich glaube, das gehört zusammen. Menschen möchten sich wieder selber finden, zu sich selber finden, ihren Körper, ihre Seele, ihre Empfindungen, ihren Geschmack, ihre Beziehungen. Sie entdecken Freiheit von der wahren Welt, Freiheit zum Leben, zum Lieben, frei zu sein, auch für andere. Endlich nicht mehr Rivale sein zu müssen, nicht mehr nur vom Konkurrenzdenken her zu denken. Und der Apostel Paulus hat noch etwas anderes entdeckt. Oder besser, er ist ja entdeckt worden auf seinem Weg nach Damaskus. Da ist ihm Folgendes passiert, und das hat direkt mit unserem Thema, unserem Predigtext und mit dem Ton zu tun. Christus tritt ihm in den Weg und sagt, so geht es nicht weiter. Und Paulus erlebt, dass er nichts mehr sieht, als er ins Licht sieht. Und kurz darauf, wir haben es neulich im Bibelgesprächskreis behandelt, dass er alles sieht, aber alles mit ganz anderen Augen. Übrigens kein modernes Phänomen. Schon 500 Jahre vor Paulus geht Sokrates über den damaligen globalen Weltmarkt in Athen. Und er wird zitiert mit dem Ausspruch, fantastisch, was es alles gibt, was ich nicht brauche. Paulus sieht, dass er gar nichts haben muss. Keine Erfolge in seiner Jagd nach Damaskus, keine Opfer, keine Anerkennung durch seine pharisäische Behörde, keine Befriedigung seiner frommen Orthodoxie. Er erkennt, ich muss nichts haben. Er, den ich zu kennen meinte, dem ich nachlief, nachrannte, ja nachgierte, er hat mich. Ich bin sein Eigentum. Ich muss nichts erringen. Ich muss nichts gewinnen. Ich muss nichts werden. Ich bin schon. Alles, was noch kommen wird und alles, was vergangen ist und erledigt erscheint, es ist alles da. Es ist alles lebendig. Es ist alles hier in Gott. Und dieses In-Gott-Sein ist Geschenk und nicht Resultat meiner Leistung. Geschenk des Heiligen Geistes, der uns gegeben ist, wie Paulus hier schreibt. Der Wille Gottes ist also Heiligung. Hat auch mit Wachstum zu tun, aber ganz anders. Heiligung, das ist keine Aufstellung neuer Gebote, wie Paulus betont. Kein Verbot, kein Kloster, kein Zeigefinger. Das ist purer Zuspruch, pure Liebe, Leben pur. Nur annehmen aus Gottes Hand. Das, was er mir gibt, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Du gehörst Gott. Und das heißt, wie du mit dir umgehst, so gehst du auch mit Gott um. Denn du gehörst Gott. Liebst du dich, so liebst du Gott durch dich hindurch. Denn du gehörst Gott als sein Geschöpf und erst recht als sein Kind. Hast du deine Schwester, deinen Bruder, dann hast du Gott. Versöhnst du dich mit deiner Schwester und mit deinem Bruder, mit deinem Feind, so bist du in Christus. Denn Christus ist die Versöhnung Gottes. Darum lebst du Christus, wenn du dein wahres Selbst lebst, als Gottes Eigentum. Das Eigentümliche am Eigentum, da kommt das Wort nämlich her, dass dir nichts eigentümlich ist, außer Gott allein. Dass dir nie wirklich etwas gehört, außer Gott allein. Der Volksmund sagt doch nicht von ungefähr, das letzte Hemd hat keine Taschen, du kannst nichts mitnehmen. Warum leben wir dann jahrzehntelang so, als wenn es anders wäre? Zu leben gilt es vor dem Tod. Als Eigentum Gottes. Gott gehört zu dir und du gehörst zu Gott. Ich hätte fast gesagt, das reicht. Das reicht nicht nur, das ist das Maximum, was möglich ist. Alles andere ist Augenwischerei. Zurück zum Bild. Jan hat die Frage schon gestellt, aber vielleicht ist sie jetzt noch etwas tiefer anzusiedeln. Was darf Gott als Töpfer an dir als Ton freiwillig umgestalten? Denn anders als in diesem Bild tut Gott nichts, was wir nicht zulassen. Was darf Gott als Töpfer an dir als Ton freiwillig umgestalten? Und was bedeutet das für unser Leben in der Gemeinde? Persönlich, gemeindlich und auch auf Haus und Gelände bezogen. Darüber werden wir nachher im Gemeindeforum noch nachdenken. Amen.